SWR 2 Forum.
Das Comeback der Atombombe, droht ein neuer Rüstungswettlauf, am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Zeit des Wettrüstens schien überwunden, jetzt kommt sie zurück. Der Vertrag über Mittelstreckenraketen wird beendet, der Vertrag über Langstreckenwaffen ist gefährdet. Es droht ein neues Wettrüsten in einer Welt, in der sich die Kräfte neu sortieren. Ein großes Puzzle, aber wer wird die Stücke in die Hand nehmen? Mit diesem Bild beginnt am Freitag die alljährliche Münchner Sicherheitskonferenz. Der Satz findet sich in dem Sicherheitsbericht, der vorab publiziert wurde. Wird unsere Welt unsicherer? Kehrt der Kalte Krieg zurück? Lässt sich ein Wettrüsten noch verhindern? Und wie sehr werden die militärischen Herausforderungen das außenpolitische Handeln bestimmen? Dazu diskutieren Jörn Grevinghold vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn, Christoph von Marschall, er ist diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegels in Berlin, und Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik ebenfalls in Berlin. Frau Major, rund 600 Experten kommen am Wochenende nach München, hochrangige Delegationen aus den USA und China, zwei Supermächte, deren Interessen nicht nur in Handelsfragen aufeinanderprallen. Frankreichs Präsident Macron kommt nicht, ebenfalls fehlen wird Israels Ministerpräsident Netanyahu. Man rätselt schon, was das wohl bedeutet. Gleichwohl, die Konferenz sei die wichtigste und größte seit der Gründung vor mehr als 50 Jahren, heißt es. Darf man diese Einschätzung als Zeichen der Hoffnung werden oder wohl eher als ein Warnsignal?
Ich glaube, die Frage ist, was man daraus macht. Es ist jetzt erstmal ein Warnsignal, würde ich sagen. Und wenn die Konferenz erfolgreich verläuft, kann es auch mit viel guten Willen zu einem Signal der Hoffnung werden. Was wir momentan beobachten in den internationalen Beziehungen, ist tatsächlich ein Auseinanderbrechen von Ordnungsstrukturen, ein Verlieren von Gewissheiten, die wir früher hatten, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und die Frage ist, was danach kommt. Das wissen wir noch nicht, das zeichnet sich noch nicht ab. Das heißt, wir haben sozusagen das Ende der Einordnung und einen offenen Weg vor uns, wo das hingehen wird. Und das ist natürlich gerade für Deutschland und für Europa eine wichtige Frage, wie es weitergehen wird, fürs Beispiel von Deutschland, wie sich die Beziehungen zu den USA weitergestalten werden, wie sich Europa selbst aufstellen wird, inwieweit möchte Europa selbst zu einem Akteur werden, der Regeln setzt und nicht nur Regelempfänger ist. Das heißt, es stellen sich viele Fragen und die Frage ist, wer den Mut hat und wer die Kraft hat, hier Vorschläge zu machen.
Herr Grevinghold, wird die Welt wieder gefährlicher oder war sie immer schon gefährlich und wir haben vielleicht nur zu lange weggeguckt?
Auf jeden Fall hat sich in den letzten Jahren deutlich etwas verändert. Wir nehmen jetzt im Moment am Beispiel des INF-Vertrages wahr, dass die Gewissheiten, die mit dem Ende des Kalten Krieges erreicht zu sein schienen, auch brüchig werden. Das hat mit einigen Faktoren zu tun. Das hat natürlich mit der Rolle Russlands zu tun. Das hat auch mit Veränderungen im Verhältnis der Europäer zu den Amerikanern zu tun. Das lässt Russland sicherlich auch das ein oder andere mehr ausprobieren. Aber wir nehmen auf der anderen Seite auch wahr, dass die Welt jenseits von Europa und jenseits der Frage, wie die strategische und atomare Stabilität in Europa aussieht, sich tatsächlich dramatisch verändert hat. Und wir haben insbesondere in den letzten 5 Jahren beobachten können, dass die Zahl an gewaltsamen Konflikten weltweit zugenommen hat, dass die Zahl der Menschen, die in Konflikten ums Leben gekommen sind, die in die Flucht geschlagen worden sind, deutlich zugenommen hat.
INF oder INF, der Vertrag über die atomaren Mittelstreckenraketen, der wird uns im Verlauf dieser Sendung noch näher beschäftigen. Herr von Marschall, in Deutschland tut man sich ja traditionell schwer, über Sicherheitspolitik zu reden. Von daher ist es fast schon ein Wunder, dass die Welt nach München kommt, um dort genau das zu tun. Wie erklären Sie sich unser Fremdeln mit Fragen, die mit Militär, Macht und Gewalt zu tun haben? Denn letztlich ist das ja genau die Ultima Ratio der Sicherheitspolitik.
Also ich muss sagen, ich persönlich bin sehr besorgt und sehr betroffen. Als ich aufgewachsen bin, habe ich mir nie vorstellen können, wie es eigentlich zu Weltkriegen kommen konnte, weil man immer dachte, wenn man die 1 und 1 zusammenzählt, Warnzeichen sieht, wenn die Diplomatie eingreift, Konfliktverhinderung, dann muss ich das doch vermeiden lassen. Aber heute kann ich mir das leider vorstellen und das hat eben genau mit dieser Sorglosigkeit zu tun. Eigentlich wissen wir alle, wie gefährlich es geworden ist. Wir wissen, wie Russland sich verhält. Wir stellen Fragen, ob ein kalter Krieg nach Europa zurückkehrt. Hallo? Wir haben längst einen heißen Krieg in Europa, seit 2014, 15. Und so wie wir eben darüber reden, dass wir die russische Bedrohung nicht wahrnehmen wollen, dass wir alle wissen, dass Deutschland viel zu wenig tut, auch gerade mit Blick darauf, dass jetzt andere, die früher die Ordnung aufrechterhalten, weniger tun wollen, zum Beispiel die USA, Wir wissen ganz genau, dass wir von der regelbasierten Friedensordnung leben und wir erkennen, dass sie nicht mehr hält. Und trotzdem führt man Debatten, als sei es nicht möglich, in Deutschland einen ganz normalen Verteidigungsbeitrag zu leisten. Und nachher, wenn wir über INF reden werden, wir sehen, dass die Gefahr von Atomwaffen und atomarer Rüstung wieder zunimmt. Aber wir weigern uns, irgendeine realistische Debatte dazu zu führen, wie wir eigentlich darauf antworten sollen. Also Deutschland ist orientierungslos. Deutschland war es über Jahrzehnte gewohnt, nicht eigene Haltungen dazu entwickeln zu müssen, nicht geostrategisch nachdenken zu müssen, weil wir ja eingebunden waren in die NATO und uns letzten Endes an den westlichen Partnern orientiert haben. Und wir haben es sozusagen nicht gelernt, geostrategisch zu denken. Und heute tun manche so, als seien wir nicht mehr Teil des Westens, als könnten wir irgendwie eine große, neutrale Schweiz sein, in Äquidistanz zu den Weltmächten. Und das ist einfach Fantasterei.
Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der sagt, wir stehen vor riesigen Problemen. Dann zählt er in einem Zeitungsinterview auf: Brexit, Trump, Rüstungskontrolle, Putin, Ukraine, Handelskrieg mit China und der Dauerbrandort Nahe Osten. Zitat Ischinger: Angesichts der Vielzahl von Krisen und Risiken ist es bemerkenswert, wie viel Ruhe Angela Merkel ausstrahlt. Fast so, als sei gar nichts Besonderes los. Zitat Ende. Täuscht sich die Kanzlerin oder täuscht sie uns?
Also ich finde, generell hatte ich in den letzten Jahren ein großes Zutrauen zu Angela Merkel, mit einer Ausnahme. Großes Zutrauen, weil sie im Prinzip die Dinge richtig gemacht hat. Der große Fehler ist, dass sie die Öffentlichkeit in internationale Fragen nicht einbezogen hat. Das ging immer nach diesem etwas abfälligen, lass Mutti machen, die macht das schon richtig. Und das ist das große Problem, dass Deutschland in einer Zeit, in der wir öffentlich diskutieren müssten über neue Bedrohungen und unsere Antworten, das Diskutieren darüber nicht gelernt haben. Und wenn es speziell, und das ist jetzt meine Ausnahme, wo ich nicht so begeistert oder nicht so zustimmend bin bei Angela Merkel, wenn Sie sich anschauen, wann der Verfall der Bundeswehr zugenommen hat, also wann man eben weiter Friedensdividende in Deutschland sich ausgezahlt hat, obwohl alle unsere Partner längst gemerkt haben, dass die Friedenszeit vorbei ist, dann ist das der Beginn der Amtszeit von Angela Merkel. Angela Merkel hat weiter die Rüstungsausgaben runtergefahren. Angela Merkel hat sich dagegen gewehrt, als zum Beispiel Volker Rühr, unser ehemaliger Verteidigungsminister, eine Kommission dazu geleitet hat, wie wir uns auf die neuen Verhältnisse einstellen müssen. Gab es Empfehlungen und Angela Merkel und Ursula von der Leyen haben verhindert, dass diese Empfehlungen über einen realistischeren Umgang mit den Bedrohungen umgesetzt wurden. Also das, glaube ich, bleibt im Rückblick als eine große Schwäche der Merkelschen Amtszeit. Die Ruhe ist generell nicht schlecht, weil es ja nicht hilft, wenn man die Menschen alle in irgendeinen Aufregungszustand, einen Angstzustand versetzt. Aber die Kehrseite ist, dass Angela Merkel sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir in Deutschland nicht fähig sind, auf eine seriöse Weise Sicherheitsfragen zu diskutieren.
Also ich muss sagen, dass ich prinzipiell Ruhe sehr gut finde und sehr positiv finde. Und ich glaube auch gerade, wenn man sich andere Führungspersönlichkeiten wie Putin oder Erdogan oder auch Trump anguckt, finde ich diese Ruhe enorm, ich sag mal, beruhigend. Also finde ich sie sehr hilfreich. Gerade wenn es um sicherheitspolitische und verteidigungspolitische Fragen geht, weil es bei Verteidigung im Endeffekt darum geht, wie man das Überleben des Staates und seiner Systeme und seiner Bevölkerung sichern möchte. Deshalb finde ich Ruhe in solch fundamentalen Fragen enorm wichtig. Wenn man sich jetzt anguckt, wie sich die deutsche Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in den letzten Jahren entwickelt hat, bin ich selbst so ein bisschen zwiespältig. Wir haben einerseits 2014 auf der Münchner Sicherheitskonferenz Reden des Außenministers, Verteidigungsminister und des Präsidenten gehabt, die alle gesagt haben, Deutschland müsse sich mehr engagieren. Und zwar hergeleitet aus der Idee, dass ein Land wie Deutschland, das in internationalen Netzwerken so tief verankert ist, Wirtschaftsströme, Finanzströme, Kapitalströme, alles, dass so ein Land sich nicht einfach rausziehen kann, sondern etwas zu dieser internationalen Ordnung beitragen muss, von dem es selber so profitiert. Und in den folgenden Jahren danach konnte man tatsächlich eine gewisse Veränderung beobachten. Ich erinnere beispielsweise an die schnelle Reaktion Deutschlands auf die Terroranschläge in Paris 2015 oder auf die schnelle und dezidierte Reaktion auf die russische Aggression in der Ukraine. Deutschland hat sich sehr engagiert, dass die Sanktionen gegen Russland in der EU aufgebaut wurden, hat sehr bei der NATO beigetragen, dass die Abschreckungs- und Verteidigungsmaßnahmen erhöht wurden. Das heißt, da gab es in der Tat ein stärkeres Engagement. Das ist jetzt mit der neuen Regierung ein bisschen abgeflacht. Aber ich glaube auch, dass man die öffentliche Debatte noch stärker führen sollte. Also es muss noch mehr den politischen Willen geben, Sicherheitspolitik zu erklären und zu vermitteln und zu sagen, warum das wichtig ist. Wir haben zum Beispiel in Deutschland zwei parallele, sich widersprechende Debatten zur Bundeswehr. Einerseits gibt es den Vorwurf, da wird aufgerüstet, Militarisierung, weil die Bundeswehr ein bisschen mehr Geld bekommt. Und dann haben wir parallel dazu die Debatte, dass die Bundeswehr eigentlich nichts hinkriegt, dass es eine Lumpentruppe ist, weil sie eigentlich kein funktionierendes Gerät hat. Und da muss man sich auch fragen, wie diese beiden Debatten voneinander passen. Irgendwas stimmt nicht. Das heißt, ich glaube, wir brauchen noch viel stärkeres Engagement, um Sicherheitspolitik zu erklären, zu sagen, worum es geht, nämlich die Bewahrung der liberalen Ordnung, die wir in Europa haben, und welche Instrumente wir dafür einsetzen wollen, als Deutschland und als Europa. Davon ist Militär nur ein minimaler Teil. Da kommen viele andere Instrumente rein. Aber das Militär gehört auch dazu. Und ich glaube, dass da die öffentliche Debatte und auch die politischen Entscheidungsträger noch etwas mutiger werden müssen, um zu erklären, was wir wollen, wie wir das durchsetzen wollen, mit wem und wie das langfristig aussehen soll. Umso mehr, wenn unser wichtigster Alliierter, unser wichtigster Partner, die USA, zu einem immer schwierigeren Partner werden. Und wir nicht so richtig wissen, wie das langfristig mit den USA weitergehen soll.
Ich glaube, wir müssen den Blick auch nochmal über die Debatte in Deutschland hinaus richten. So sehr ich Christoph von Marschall zustimme, dass wir eine stärkere außenpolitische Debatte, auch sicherheitspolitisch, aber auch darüber hinaus, in Deutschland gut gebrauchen können, so wenig habe ich den Eindruck, dass das andere wichtige Länder wirklich besser hinbekommen. Und erst recht nicht, wenn die Frage im Raum steht, wer bietet denn hier plausible Lösungen an? Ich glaube nicht, dass wir im Moment beobachten können, dass die USA hier mit einem plausiblen Plan auftreten. Die Briten sind vollkommen mit dem Brexit absorbiert und überhaupt nicht in der Lage, irgendwelche andere Politik zurzeit zu machen. Frankreich hat massiv mit innenpolitischen Fragen zu tun. Präsident Macron startet verschiedene Initiativen. Das ist gut, das ist auch ihm hoch anzurechnen. Aber dass jetzt die französische Öffentlichkeit in einer außenpolitischen Debatte engagiert wäre, kann man sicherlich auch nicht beobachten. Also von daher ist es, glaube ich, eine Engführung, wenn wir sagen, wir Deutsche haben hier ein Problem. Ich glaube, wir haben international betrachtet tatsächlich eine riesige Herausforderung mit der Welt, die wir jetzt beobachten, klarzukommen und neue Ideen zu entwickeln, wie wir hier weiterkommen. Und da hilft es, glaube ich, gar nicht so sehr, ständig sich so die Geißel auf den Rücken zu schlagen, zu sagen, wir Deutsche, wir wissen nicht, wie wir da jetzt weiterkommen sollen, weil wir aufgrund unserer Geschichte hier nicht unbedingt die besten Vorreiter sind.
Das klingt jetzt alles aber ein bisschen wolkig, ein bisschen akademisch. Gibt es denn irgendjemanden, der Deutschland konkret bedroht?
Ja, selbstverständlich.
Wer ist das?
Das sage ich sofort. Ich will nur ganz kurz noch auf Herrn Krefinghold reagieren. Ihrer Einwand, dass Sie sagen, naja, so tolle öffentliche Debatten werden im Moment in den USA, in Frankreich, in Großbritannien nicht geführt. Die sind mit ihrer Innenpolitik absorbiert. Da stimme ich Ihnen ja zu. Es ist nur ein entscheidender Punkt. Die haben nicht unser Nachholbedarf. Mein Kritikpunkt war doch, dass wir Deutschen es nicht geübt haben, diese Debatten zu führen. Die anderen haben es geübt. Ich bin ja nur für mein Buch, Wir verstehen die Welt nicht mehr, in all diese Hauptstädte gefahren. Und wenn Sie halt in den Planungsstab des französischen Außenministeriums am Quai d'Orsay gehen, dann treffen Sie halt eine völlig andere Debatte an. Und da sind die Karten an der Wand und die sind alle gesprächsfähig. Und da kriegen Sie eben auch mal Sachen gesagt, die vielleicht in Deutschland einem Regierungsvertreter nicht so über die, oder einem Staatsvertreter nicht so über die Lippen gehen.
Ein Beispiel?
Trump hat in vielen Dingen recht.
Aber ein Beispiel, was sagen die denn da?
Die sagen zum Beispiel China-Politik. Nicht? Die Art und Weise, wie Deutschland Appeasement macht, wie einzelne Handelsverträge wichtiger sind als die große strategische Frage, ob wir unsere deutschen und europäischen Interessen in der Weltordnung gegen chinesische Interessen verteidigen und ob wir da vielleicht auch mal auf einen Deal verzichten, damit wir eine gemeinsame westliche Haltung und Position zu China entwickeln. Da muss man eben sich dann nicht auseinanderdividieren lassen. Nicht? Das ist das Problem. Und sie fragten, haben wir denn Gegner? Ja, weil unser Erfolgsmodell bedroht ist. Wir leben davon, dass es eine Ordnung gibt. Unser Sozialsystem, also unser sozialer Frieden, lebt von unserem Exportüberschuss. Wenn wir den nicht erzielen würden, also wenn wir Deutschen Protektionismus betreiben und nur noch produzieren und verkaufen, was man in Deutschland kauft, ja, dann können wir unseren Lebensstandard gewaltig absenken. Dasselbe gilt, wenn sich Europa abkapselt. Und es ist doch nicht die Bundesmarine, die dafür sorgt, dass die deutschen Exportwaren durch den Suezkanal kommen, durch den Panama-Kanal kommen, durch die Straße von Malakka, das ist der wichtigste Handelsweg, nach China. Es sind doch andere, die dafür sorgen, dass nicht jedes 10. oder 20. deutsche Exportschiff einfach verschwindet, also abgeschrieben werden muss, wegen Piraten, wegen internationaler Konflikte.
Ja, weil wir Länder haben immerhin sagen, eine Mission im Horn von Afrika.
Ja, ein ganz kleiner Anteil, wo wir mal was dazu beitragen, nicht? Aber nicht, wir alleine können das doch gar nicht sichern. Russland tut praktische Anschläge auf die internationale Friedensordnung. Es ist die erste gewaltsame Grenzänderung in Europa seit 1945. Vor wenigen Wochen hatten wir einen Zwischenfall in der Straße von Kertsch. Das ist die Straße, die Meeresstraße, die vom Schwarzen Meer ins Asowsche Meer führt. Die rechtliche Ordnung ist, dass rechts und links dieser Straße ukrainisches Staatsterritorium ist. Hat aber Russland besetzt, baut dort Brücken, verhindert die freie Schifffahrt, blockiert ukrainische Häfen. Nicht? Das ist ein Anschlag auf die regelbasierte Ordnung. Und nun können wir sagen, na gut, es werden immer mal wieder Regeln gebrochen. Nur uns Deutschen müsste doch klar sein, wenn das immer mehr in Rechtsverachtung geht oder mit dem Buchtitel eines amerikanischen Autors »Die Dschungelwelt kehrt zurück«. In der Dschungelwelt gilt das Recht des Stärkeren. In einer Welt, wo das Recht des Stärkeren gilt, können sich Staaten wie die USA, wie China, wie Russland durchsetzen. Die haben alle ein starkes Militär. Wir in Deutschland können das nicht. Wir brauchen die regelbasierte Ordnung, sonst wird sich hier in diesem Land ganz, ganz viel verändern. Und dann werden wir auf einmal unheimlich erstaunt sein, warum unser Erfolgsmodell nicht funktioniert. Und deswegen ist die einzige strategische Antwort, wir müssen mehr tun, um die regelbasierte Ordnung, die Grundlage unseres wirtschaftlichen und politischen Erfolgs ist. Die müssen wir erhalten. Und wenn die USA weniger tun, dann müssen wir mehr tun. Und dass dieser ganz simple logische Schritt nicht Konsens findet und in der Öffentlichkeit wie sozusagen eine Maxime diskutiert wird, das macht mir Sorgen.
Ich würde das gerne noch einen Schritt weiternehmen. Und zwar ist natürlich das übergeordnete Ziel, diese globale und multilaterale Ordnung zu erhalten und zu schützen, von der gerade Deutschland so enorm profitiert. Aber ich denke, es ist auch allgemein klar, dass Deutschland als Staat alleine relativ wenig machen kann. Das heißt, dass die Frage ist, was wir in Europa gemeinsam zusammen mit unseren europäischen Partnern machen können. Und das ist die Debatte, die wir gerade in Berlin, in vielen europäischen Hauptstädten haben, über europäische strategische Autonomie oder auch strategische Souveränität. Das ist ja der französische Begriff dafür zu haben. Und dabei geht es nicht um irgendwelche wolkigen Konzepte, sondern es geht darum zu sagen, was können die Europäer zusammen selber gestalten. Das heißt, es geht um die Fähigkeit, selber Prioritäten zu setzen. Was wollen wir in dieser globalen Ordnung? Was sind die Instrumente, die wir dafür haben? Und wie setzen wir es um? Das heißt nicht, dass wir jetzt uns komplett von den USA unabhängig machen, sondern es geht darüber, nachzudenken, was wir selber machen können. Also nicht mehr nur Empfänger von Regeln und strategischen Entscheidungen von anderen sein, das, was Herr von Marschall eben sagte, dann müssen wir halt machen, wozu uns China oder Russland auffordert, sondern selber eigene Ziele verfolgen, also graduell in der Lage zu sein, eigene Ordnungsvorstellungen zu definieren und durchzusetzen. Das wird Europa in einigen Bereichen besser gelingen als in anderen. Also wenn man sich zum Beispiel den Bereich Datenschutz anguckt, ist Europa ziemlich stark in der Durchsetzung seiner eigenen Handlungsfähigkeit. Wenn ich mir den Bereich Verteidigung angucke, ist Europa weit davon entfernt oder hat nur einen sehr geringen Grad der eigenen Handlungsfähigkeit. Im Verteidigungsbereich ist Europa von den USA im konventionellen und im nuklearen Bereich komplett abhängig. Aber die Frage, die wir uns in Europa stellen müssen, Deutschland muss überlegen, was es dazu beiträgt, ist, wie können wir die eigenständige Handlungsfähigkeit, selber Ziele definieren und sie umsetzen? Wie können wir das in Europa stärken? In einer globalen Ordnung, in der es ehrlich gesagt immer kälter, windiger und unangenehmer wird.
Frau Major, jetzt haben Sie so viele richtige und gute Fragen gestellt. Wie beantwortet man die denn? Wie ist ja nicht so einfach.
Also wenn ich jetzt den Bereich Verteidigung zum Beispiel nehme, ist, glaube ich, das Erste anzuerkennen, was wir Europäer im Bereich beispielsweise des Krisenmanagements oder in der kollektiven Verteidigung, was im Rahmen der NATO organisiert ist, selber machen wollen und sich ehrlich die Karten zu legen, was können wir Europäer, was können wir mit den Amerikanern, was können wir ohne die Amerikaner und dann langfristig zu überlegen, was wollen wir denn können, welche Fähigkeiten müssen wir dafür aufbauen, können wir die gemeinsam aufbauen unter uns Europäern? Wie lange dauert es? Beispielsweise haben Deutschland und Frankreich 2017 entschieden, sie wollen ein neues Kampfflugzeug entwickeln. Future Combat Air System heißt es. Das wird wenn alles gut geht, wenn es entwickelt wird, wenn sich die beiden Länder zusammenraufen können, das ist momentan ein bisschen schwierig, wird das 2040 bereitstehen. Was machen wir denn bis dahin? Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, erstmal selber ehrlich die Karten legen. Was können wir? Was können wir, wenn ich die Verteidigungsfrage nehme, im Bereich der Fähigkeiten? Das können wir im industriellen Bereich und überlegen, in welchem Zeitraum wir das aufbauen wollen. Das dauert lange und das kostet Geld. Und das setzt die Debatte in jedem einzelnen Land voraus, wie wichtig uns Verteidigung und der Schutz unserer Ordnung und unserer Lebensform letztlich ist.
Herr Grevingholt, im Koalitionsvertrag steht, dass der Wehretat an die Entwicklungshilfe gekoppelt ist. Mehr Geld für Rüstung und ob wir das hier in Deutschland umsetzen können, ist ohnehin noch mal eine Frage. Mehr Geld für Rüstung würde also auch bedeuten, mehr Geld für Entwicklungshilfe. Muss man die Dinge so eng sehen, wie das Frau Major eben getan hat, mit Blick auf militärische Fähigkeiten, oder muss man es weitersehen, so wie die Koalition
jetzt
es ja eigentlich tut?
Ganz kurz,
oder habe ich Sie jetzt falsch interpretiert?
Nee, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich hatte das vorhin extra betont, dass wenn es das Militär, ich mache es gerne noch einmal ganz deutlich, Militär kann keine Konflikte lösen. Militär kann den Rahmen schaffen für Konfliktbearbeitung, für politische Lösungen. Militär löst keine Probleme. Militär kann vor Konflikten abschrecken, kann Gegnern zeigen, guckt mal, wir sind verteidigungswillig. Wenn ihr uns angreifen wollt, sind eure Verluste höher als eure Gewinne. Das ist das traditionelle Konzept der Abschreckung. Wir müssen aber auch anerkennen, wenn es um Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht, dass wir eine weite Instrumentenpalette haben, zu der, zu einem kleinen Teil, auch das Militär gehört. Und sei es nur, und das ist die höchste Kunst des Militärs, es nicht einsetzen zu müssen, es zu haben, um es nicht einsetzen zu müssen. Deshalb betone ich das nochmal ausdrücklich. Es geht nicht um eine Militarisierung. Es geht darum, aus dem weiten Instrumentenkasten, den wir haben, das richtige Instrument zur richtigen Zeit einsetzen zu können. Das heißt aber, dass wir es haben müssen.
Ja, ich greife trotzdem die Frage mit dem 1:1, was in dem Koalitionsvertrag so formuliert ist, nochmal auf. Vielleicht ist das ein ganz guter Aufhänger, um ein, zwei Fragen auch nochmal anzusprechen, die jetzt in der Diskussion aufgekommen sind. Also zum einen muss man jetzt sagen, damit keine falschen Erwartungen entstehen, das ist ja eine sehr komplizierte technische Rechnung, die da im Koalitionsvertrag aufgemacht worden ist. Das bezieht sich dann auf zusätzliche Zuwächse gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung, die zu dem Zeitpunkt vorlag. In der standen für den Verteidigungshaushalt bereits Zuwächse drin und für den Entwicklungsetat nicht. Das heißt, das muss man erstmal mitdenken. Alles, was darüber hinausging, das sollte dann 1:1 sein. Ob das nun tatsächlich in einem Zahlenverhältnis 1:1 exakt stehen muss, das ist eine andere Frage. Ich glaube nicht daran, dass man Ziele und die Mittel zur Erreichung von Zielen am besten über Zahlenoperationen definieren sollte. Was, glaube ich, die Aussage ist, die man daraus ziehen kann, die einen Wert hat. Das entspricht etwa dem, was Frau Major gerade sagte. Die regelbasierte Ordnung, von der wir jetzt so viel gesprochen haben und von der wir uns, glaube ich, alle sehr einig sind, dass sie nicht nur die Grundlage des Wohlstands in Deutschland ist, sondern auch die Grundlage des Friedens in Deutschland und die Grundlage des Friedens in Europa. Diese regelbasierte Ordnung wird nur zu erreichen sein, wenn wir quer über alle Instrumente, quer über alle Ressorts und Politikbereiche hinweg uns Gedanken darüber machen, was können wir tatsächlich dazu beitragen, konstruktiv dazu beitragen, diese regelbasierte Ordnung wieder besser herzustellen, als sie im Moment aussieht. Und das beinhaltet Entwicklungspolitik, das beinhaltet aber auch die Handelspolitik. Und ich stimme Herrn von Marschall vollkommen zu. Erstens, wir erleben eine Zeit, in der Bedrohungen von vielerlei Richtung da sind. Und wir haben über eine noch gar nicht gesprochen, die hinter allem steht und über allem steht und die gerade die jüngste Generation gerade akut beschäftigt. Nämlich, wenn wir ein paar Jahrzehnte vorausdenken, welche Effekte wird der Klimawandel möglicherweise haben. Und wenn wir hier an dieser Stelle immer nur nach dem kurzfristigen Vorteil schauen, dann werden wir tatsächlich in die Irre laufen. Insofern ist der Hinweis etwa auf bestimmte Abkommen mit China, mit Russland, die möglicherweise eher dazu dienen, kurzfristige Zwecke zu erfüllen, schon richtig. Mich würde vor allem beunruhigen, wenn wir über die aktuelle Debatte, die sich jetzt um die Aufkündigung des INF-Vertrags herum entzündet hat, wenn wir über diese aktuelle Debatte anfingen, jetzt über einzelne Waffensysteme große Debatten zu führen und die ganze Energie und Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren dort hineinging, sich in dieser Frage abzuarbeiten, die zweifellos nicht unwichtig ist, Aber darüber die Auseinandersetzung mit ganz anderen Fragen, mit der zukünftigen Rolle Europas in der Welt, gegenüber einem wachsenden China, gegenüber einem weniger vorhersehbaren USA, gegenüber anderen Staaten, deren Verhalten sich deutlich verändert hat. Russland war Thema, die Türkei ist ein Thema. Wir haben Länder im Nahen Osten, von denen wir nicht wissen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn wir das nicht mit in die Diskussion einbezögen und wenn wir nicht die langfristigen Fragen mit einbezögen, und das heißt, wie kriegen wir in einer besser regelbasierten Weltordnung auch zentrale Fragen, wie unsere zukünftige Wirtschaftsordnung mit dem Kohlenstoffausstoß umgeht und damit den Klimawandel befeuert. Wie gehen wir mit dieser Frage in Zukunft um? Wenn wir die nicht lösen, dann werden wir um der kurzfristigen Fragen willen die langfristigen Probleme verspielen.
Im SWR2-Forum diskutieren Jörn Grevinghold vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegels, und Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Es geht um die Sicherheitslage weltweit. Da gehen einem die Krisenherde nicht aus. Der US-Politologe Ian Bremmer spricht von einer Multikrisenlage. Und das erweckt im Einzelnen wahrscheinlich ganz zu Recht das Gefühl, wir stecken da irgendwie in einem Wetterphänomen. Es hagelt, es stürmt, es schneit, alles auf einmal. Die Kräfte um uns herum scheinen übermächtig zu sein. Ein konkretes Problem, was uns jetzt vor Augen steht, das ist der INF-Vertrag, also der Vertrag über die Mittelstreckenraketen. Die USA haben ihn gekündigt, die Russen wollen ihn auch nicht mehr haben. Stoßen die USA und Russland damit jetzt die Tür zu einem neuen Wettrüsten auf? Die NATO versucht dieser Tage noch, die Tür wieder zuzumachen. Die Frage ist, ob es ihnen gelingt. Und unser eins erinnert sich vielleicht, das ist ein Déjà-vu-Erlebnis, an die frühen 80er Jahre, an Pershing II und SS-20. Kommt ein neuer Rüstungswettlauf, ein atomarer Rüstungswettlauf, und können wir ihn noch verhindern?
Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass dieser Rüstungswettlauf ja schon begonnen hat. Wenn wir sehen, wie sich weltweit die Rüstung entwickelt hat, haben wir den ja schon. Und der INF-Vertrag hat anscheinend auch diesen Wettlauf nicht mehr stoppen können, er hat ihn vielleicht ein bisschen bremsen können, er hat ihn aber nicht mehr gestoppt. Ich denke, was interessant ist, wenn man sich die aktuelle INF-Debatte anguckt, ist, dass der INF einfach eine enorme symbolische Bedeutung hat. Das war das Paradebeispiel der Rüstungskontrolle, weil es damit gelungen war, eine gesamte Waffengattung komplett abzuschaffen. Und dahinter war die Idee, seht, Rüstungskontrolle, Abrüstung funktioniert, Verregelung funktioniert, wir können Sicherheit durch Verträge, durch Abrüstung schaffen. Und das war damals ein enormer Erfolg. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass der INF-Vertrag im Sommer wahrscheinlich vorbei ist, stellt sich die Frage, was mit dem New START-Vertrag kommt, 2021, also das ist dann die Waffengattung mit einer noch weiteren Reichweite, entsteht der Eindruck, dass wir bald ohne Kontrollabkommen in Europa dastehen könnten. Das ist also das Ende einer Ära ist von solchen Verträgen und auch der Idee, dass man mit Verregelung, Abrüstung, Rüstungskontrollverträgen tatsächlich Frieden und Stabilität schaffen kann. Für Europa ist das eine enorm schlechte Neuigkeit, weil diese Waffensysteme, um die es geht, mit einer mittleren Reichweite, Europa betreffen. Gleichzeitig ist Europa Zaungast, weil es ein Vertrag zwischen den USA und Russland ist. Das heißt, die werden zwar im Rahmen der NATO mit involviert, aber im Endeffekt sind wir da mehr Zaungast als aktive Mitspieler. Aber die Frage, wie jetzt Europa darauf reagiert, wie die NATO darauf reagiert, hat ein enormes Spaltungspotenzial. Die NATO hat sich jetzt geschlossen der US-Position angeschlossen, hat gesagt, wir verurteilen Russland. Russland hat den Vertrag gebrochen. Aber die Frage ist, wie die NATO als Verteidigungsbündnis darauf reagiert. Denn als Verteidigungsbündnis hat man die Aufgabe, seine Mitglieder zu schützen. Und da gibt es verschiedene Optionen. Mehr die defensiven Raketenabwehr stärken, vielleicht doch offensive Systeme, möglicherweise die NATO-Nuklearpolitik überdenken. All diese Optionen müssen geprüft werden. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste für uns Europäer ist, dass die NATO-Alliierten geschlossen auftreten, sich nicht spalten lassen. Weil jede Spaltung, jeder öffentliche Streit in der NATO würde die Verteidigungs- und Abschreckungsbotschaft der Allianz komplett schwächen und würde erlauben, uns zu spalten und würde auch die Möglichkeiten reduzieren, die von der Bundesregierung angedachten neuen Rüstungskontrollinitiativen überhaupt zu lancieren. Das heißt, unser größtes übergeordnetes Interesse ist jetzt gemeinsam darüber nachzudenken, wie man darauf reagiert, wie eine neue de facto Sicherheitsordnung in Europa da aussehen könnte. Und bitte, bitte keine nationalen Alleingänge, sondern gemeinsam einen Konsens finden und gemeinsam handeln.
Und da sehen wir eben wieder, dass Deutschland ein Problem dieser ganzen Situation ist. Wir Deutschen neigen ja dazu, über uns so zu denken, dass wir besonders rational, besonders friedliebend, besonders ausgleichsorientiert sind, dass wir auch sehr proeuropäisch sind. Und wenn man dann mal den Faktencheck macht, dann ist genau das Gegenteil der Fall, nicht? Wir sind die Verwirrten, wir sind diejenigen, die grundsätzliche Fakten nicht anerkennen wollen, die Träumereien haben, wie man der Sache begegnet. Dass dieser INF-Vertrag in Schwierigkeiten ist, seit Jahren bekannt. Es ist ja nicht nur so, dass er uns betrifft, sondern es geht um Raketen, die Europa bedrohen, nicht Russland oder die Vereinigten Staaten. Es wäre unser Interesse gewesen, unser deutsches und europäisches, sehr früh diplomatische Initiativen zu starten, um zu sehen, was man da retten kann. Das ist nicht einfach, weil die Welt sich verändert hat. Es ist ja nicht mehr nur noch Russland und die USA, die Mittelstreckenraketen haben. Es ist China, es ist Pakistan, es ist Indien, es ist Iran. Sie bräuchten also einen multilateralen Vertrag, um dieses Kontrollabkommen zu retten. Das ist nicht unbedingt sehr realistisch, dass das gelingen kann. Aber warum sind wir denn so spät aufgewacht? Warum hat denn der deutsche Außenminister überhaupt erst eine Initiative gestartet, als eigentlich alles längst vorbei war, nicht? Dann gibt es in Deutschland diese Verwirrung, wo stehen wir eigentlich? Was bedroht uns, nicht? Wir diskutieren in Deutschland, als sei Trump die Bedrohung. Als ich letztes Mal auf die Karte schaute, war das eigentlich relativ klar, es sind russische Raketen, die Deutschland bedrohen. Amerikanische Raketen sind nicht auf Deutschland gerichtet, nicht?
Aber Trump hat den Vertrag gekündigt.
Ja, nachdem Russland ihn gebrochen hat. Das ist ja wieder die nächste Faktenverirrung. Warum wird in Deutschland so getan, als sei Trump und Amerika das Problem, wenn sich die gesamte NATO einig ist, dass Russland den Vertrag bricht? Nicht? Also woher kommt das, dass wir so faktenresistent sind, dass wir in der Wahrnehmung die Geisterfahrer sind? Und dann legt sich unser Außenminister fest, eines machen wir auf gar keinen Fall, durch Nachrüstungsmaßnahmen darauf reagieren. Das ist wieder aus zwei Gründen ein politischer schwerer Fehler. Der erste, den hat Claudia Major schon genannt, wir müssen gemeinsam vorgehen. Warum legt sich ein Mitglied der Bundesregierung fest, ohne die Alliierten konsultiert zu haben, wie eigentlich die gemeinsame Haltung aussehen soll? Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn wir überhaupt eine Lehre aus der Geschichte ziehen, wie ist denn dieser Vertrag zustande gekommen? Er ist zustande gekommen, weil die NATO nachgerüstet hat. Nicht obwohl, weil die NATO nachgerüstet hat, war Russland gezwungen, einem Rüstungskontrollabkommen wie dem INF-Vertrag zuzustimmen. Die Situation ist heute eine völlig andere. Deswegen will ich dieses Argument nicht überstrapazieren. Ja, wir können uns nicht so verhalten, als seien wir in den 80er Jahren. Aber diese Verwirrung, dass wir nicht mal die richtigen Lehren aus den 80er Jahren in der Lage sind, öffentlich zu ziehen, im deutschen Konsens, dass das die Lehren sind, das ist wirklich sehr, sehr beunruhigend. Deutschland macht lauter Alleingänge und beschwert sich in der Innenpolitik darüber, warum wir denn nicht mehr Zusammenhalt in der NATO haben. Ja, weil wir mit wie andere den Zusammenhalt sprengen. Wir sind nicht die Einzigen, deswegen sollte der Finger nicht nur auf uns zeigen, aber wir sind jedenfalls nicht Teil der Problemlösung, sondern unsere Innenpolitik ist ein Problemverstärker.
Ich glaube, das Traurige daran ist, dass wir selber oder dass die Bundesregierung selber immer den Anspruch erhoben hat, gerade in der NATO oder auch in der Europäischen Union, der Anwalt der kleineren Staaten zu sein. Also die Interessen der kleineren Staaten wie beispielsweise Polen oder die Balten zu vertreten, Konsens zu schaffen und Interessensausgleich zu betreiben. Das ist ja auch die Idee des Multilateralismus, den die Bundesregierung sehr unterstützt. Und dann irritiert das natürlich umso mehr, wenn nationale Positionen öffentlich werden, die so ein bisschen schräg zum NATO-Konsens liegen. Im Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik der Bundesregierung steht drin, dass Bündnis Solidarität Staatsräson ist. Das ist eine sehr starke Aussage. Und deswegen ist natürlich auch die Erwartungshaltung gerade an Deutschland so hoch, dass es sich in der Allianz konstruktiv engagiert. Und dann sind unsere NATO-Partner irritiert, wenn die Bundesregierung verschiedene Positionen innerhalb der Koalition vertritt. Und es entsteht der Eindruck, wie verlässlich und wie glaubwürdig ist Deutschland in der Hinsicht eigentlich? Einerseits sehr stark bei den Abschreckungs- und Verteidigungsmaßnahmen in der NATO, ein Modellschüler de facto seit 2014 in der NATO-Neuaufstellung. Andererseits Nord Stream 2, verstehen wir nicht so richtig, wie das zueinander passt. Der Verteidigungshaushalt steigt, aber auch nicht schnell genug. Der Ausrüstungszustand der Bundeswehr ist immer noch kritisch. Das heißt, da kommen so ein paar Fragezeichen auf uns zu. Und das ist eine sehr unglückliche Situation, gerade für Deutschland, das selbst den Anspruch hat, ein wichtiger und verantwortungsvoller Akteur in der NATO zu sein. Also ich glaube, da würde uns ein bisschen mehr Also Offenheit, Gradlinigkeit, gut.
Also von unserem Selbstverständnis her gefallen wir uns mehr als Handelsreisende, denn als Soldaten. Wir sind friedlich. Wir haben eine pazifistische Grundeinstellung entwickelt aus unserer Geschichte heraus. Soll das alles jetzt auf einmal falsch sein, Herr Grevinghold?
Ich glaube, es hilft, wenn wir in der Frage, wie wir jetzt mit der aktuellen Diskussion um Mittelstreckenraketen und mit der Rüstungsdebatte umgehen, wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was ist denn die Voraussetzung dafür, dass Abrüstung gelingen kann? Und da haben wir ein paar Faktoren genannt, aber wir müssen die, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer auf ihre Tragfähigkeit hin überprüfen. Natürlich spielt eine gewisse Glaubwürdigkeit, dass man sich Optionen offen hält, eine Rolle dabei. Wir wissen auch, für jedes Abrüstungsabkommen ist Überprüfung ganz wichtig. Das steht auch nicht in Frage. Es ist aber auch so, dass bei jedem Abrüstungsabkommen eine Erwartung darüber besteht, wie denn die andere Seite sich voraussichtlich verhalten wird. Eine gewisse Berechenbarkeit der jeweils anderen Akteure. Und das ging den großen Abrüstungsabkommen der 80er Jahre, dann bis hin zu New Start, dann ja schon 2001 oder 2002 voraus. Und da war eine Erwartung, dass es auf der anderen Seite ein Interesse gab an einer regelbasierten Ordnung, die die eigenen Interessen nicht in irgendeiner Weise massiv beschädigt. Und diese Grunderwartung, die ist im Moment nicht mehr so einfach herzustellen. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem. Das heißt, wenn man sich auf der einen Seite daran macht, darüber nachzudenken, wie eine Abrüstung sowohl einzelner Waffensysteme, wie das jetzt zur Debatte steht, als auch im globalen Maßstab, darauf hat ja Frau Major hingewiesen, dass Rüstungsausgaben weltweit seit Jahren wieder deutlich steigen. Wenn wir hier eine Umkehr erzielen wollen, dann gelingt das nur, wenn wieder mehr Berechenbarkeit im internationalen System da ist. Und darum ist der Einsatz für eine regelbasierte Ordnung für die Frage, wie können wir denn in verschiedenen Räumen die Potenziale für Konflikte besser einhegen. Darum ist das so wichtig. Für Europa würde das für mich beispielsweise bedeuten, dass wir eben nicht mehr nur über Waffensysteme reden, sondern dass wir darüber hinausgehen und nochmal neu die Frage zur Debatte stellen, wie soll denn eigentlich eine europäische Sicherheitsordnung der Zukunft aussehen? Ob das eine neue quasi KSZE sein kann, ob das ein anderes Format ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, in den bisherigen Formaten werden wir nicht ausreichend weiterkommen. Wir werden neue Formate finden müssen, in denen wir wieder neu darüber diskutieren, was sind denn die Grundlagen dafür, dass wir Sicherheit in Europa herstellen können. Und in ähnlicher Weise müssen wir in anderen Räumen, in anderen Regionen ebenfalls daran gehen. Denn ohne dass gegenseitige Berechenbarkeit wieder eintritt, wird es kaum dazu kommen, dass Wettrüsten, das begonnen hat, wieder zu stoppen ist.
Eines dieser Formate ist ja die Münchner Sicherheitskonferenz. Gut, da werden keine Beschlüsse gefasst, da gibt es keine Statements und Memoranden. Aber 600 Teilnehmer, sehr, sehr viele wichtige Minister, Menschen mit Verantwortung, treffen sich da aus unterschiedlichsten Lagern und haben die Chance, frei miteinander zu reden, ungeschminkt miteinander zu reden. Was uns in dieser Zeit und in dieser Welt im Augenblick wohl fehlt, ist das Vertrauen. Da ist viel verloren gegangen. Sehen Sie eine Chance, dass in München das Vertrauen auch wieder zurückgewonnen werden kann? Denn viele der Argumente, die wir auch in dieser Diskussion jetzt gehört haben, sind ja durchaus geeignet, einen vernünftigen Menschen davon zu überzeugen, mal wieder ins Gespräch zu kommen und sich eine Lösung auszudenken, die weniger martialisch ist. Haben Sie Hoffnung, dass diese größte und wichtigste Sicherheitskonferenz, wie sie sich selber jetzt genannt hat, vielleicht Fortschritte in diesem Sinne bringen könnte?
Ich würde das durchaus für möglich halten, in dem Sinne, dass so etwas wie ein gemeinsamer Austausch über die Problemlagen auch dazu führen kann, die Dringlichkeit deutlicher vor Augen zu führen, auch gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Was die Sicherheitskonferenz eben nicht leisten kann, ist Verbindlichkeit herstellen. Das fängt schon damit an, dass man eben kommt oder nicht kommt, teilnimmt oder nicht teilnimmt und dann mitunter auch diese Gelegenheit nutzt, um sehr irritierende Reden zu halten. Wir erinnern uns an Reden von Wladimir Putin in dieser Richtung. Aber es kann eine wichtige Plattform sein, um sich gegenseitig tatsächlich zu sagen, das sind die Sorgen, die wir haben. Und wenn wir hier nicht zu gemeinsamen Lösungen kommen, dann werden die Probleme größer werden und sie werden alle betreffen.
Vielleicht muss man auch erstmal im Kleinen starten, also Ursula von der Leyen und ihr britischer Amtskollege. Die beiden wollen gemeinsam die Sicherheitskonferenz eröffnen und ein Zeichen setzen, die Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien wird trotz des Brexits enger. Das soll das Zeichen sein. Vielleicht funktioniert es ja auch. Ist doch eigentlich was Schönes, oder, Herr von Marschall?
Na, enger wird das nicht, sondern wir arbeiten daran, nach außen glaubwürdig zu machen, dass Großbritannien, auch wenn es aus der EU austritt, Teil der europäischen Sicherheitspolitik bleibt. Und Großbritannien ist eben ein sehr, sehr ernstzunehmender sicherheitspolitischer Akteur. Die haben die einsatzfähigste und beste Armee. Die haben auch einen relativ klaren Blick, wer die Problemmacher im Moment in Europa sind und wer eher nicht die Problemmacher sind. Ich wollte aber nochmal zurück zu Ihrem Begriffspaar Vertrauen und Berechenbarkeit und Respekt. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird nicht Vertrauen zwischen den Akteuren herstellen. Das kann man gar nicht in 3 Tagen. Und wenn ich mir die Münchner Sicherheitskonferenz in den letzten Jahren anschaue, dann ist es immer schlechter geworden. Nicht? Man hat immer die Hoffnung gehabt, jetzt lass uns reden. Der Glaube an rationale Problemlösungen konnten sie auch in den Titeln. Also letztes Jahr, wir stehen am Abgrund, aber wir kommen zurück. Nicht? Also da war die Hoffnung, ja, wir erkennen die Gefahr. Und wenn wir uns jetzt rational verhalten, dann können wir die Gefahren dämpfen. Und das ist ja in diesem Jahr eher so, gucken wir uns den Scherbenhaufen an, also dieses Bild mit dem Puzzle und wer nimmt die Teile auf. Ich könnte es auch böse sagen, es ist ein Scherbenhaufen und wer kehrt die Scherben zusammen, nicht? Das ist, es wird immer schlimmer. Und Vertrauen ist das falsche Wort. Berechenbarkeit ja. Zur Berechenbarkeit gehört was Positives, dass ich mit dem anderen rede und ihn ernst nehme. Aber es gehört eben zur Berechenbarkeit auch der Glaube daran, wenn mir jemand etwas androht, Abschreckung, der macht das auch. Wenn ich das glaube, dass mir bei falschem Verhalten schmerzliche Konsequenzen drohen, dann werde ich mich rationaler verhalten, als wenn die NATO irgendwas sagt, aber der Putin sagt, ach Gott, diese dekadenten Leute im Westen, die erzählen alles Mögliche, ich nehme das einfach nicht ernst. So ist es ja zum Ukraine-Krieg gekommen, nicht? Er hat einfach nicht geglaubt, dass es eine Reaktion geben wird. Und er glaubt heute auch nicht, wenn er im Baltikum zündelt, dass diese paar hundert Mann, die da stehen von der NATO, einen russischen Angriff aufhalten können. Warum sollte er das auch glauben, nicht? Und deswegen müssen wir in der Glaubwürdigkeit, in dem, was wir dann androhen, müssen wir glaubwürdig sein. Sonst wird die Abschreckung nicht funktionieren. Also Berechenbarkeit, Vertrauen, versuchen aufzubauen, ja, unbedingt. Ich bin nicht ein Gegner von diesen Vertrauensgesprächen, aber sehr nüchtern sehen, wir müssen uns erstmal wieder Respekt verschaffen, dass Putin unseren Abschreckungsdrohungen auch glaubt.
Ich denke, dass die München Sicherheitskonferenz war in den letzten Jahren auch sehr häufig ein Moment der Wahrheit, der nicht immer ganz bequem Wahrheit. Herr Greving hat schon darauf hingewiesen, hat schon auf die Putin-Rede verwiesen. Ich denke, wir können uns in diesem Jahr auch darauf vorbereiten, dass die amerikanische Delegation ein paar wahrscheinlich sehr unangenehme Dinge sagen wird zum Stand der europäischen Verteidigung, zu den Beiträgen der europäischen NATO, der Alliierten zur NATO. Das heißt, ich glaube, man kann sich da sowohl auf gute als auch eher schwierige Momente einstellen. Und gerade für uns Europäer ist es immer noch ein großer Lernprozess anzuerkennen, dass der Störer der multilateralen Ordnung, der transatlantischen Beziehung nicht irgendjemand von draußen ist, sondern dass die Störung auch von innen kommt, nämlich durch unseren engsten Alliierten, die USA. Das heißt, die Konferenz kann ein Startpunkt sein, um Gespräche aufzunehmen, aber die Umsetzung kommt danach und dann kommen die Mühen der Ebenen. Also das ist dann die wirkliche Herausforderung. Aber ich glaube, das verweist auch nochmal auf einen wichtigen Punkt, dass wir in Europa sowohl die äußeren Herausforderungen haben, Bedrohung der Ordnung, in der wir gelebt haben, mehr militärische Konflikte, mehr Aufrüstung, Krisenlandschaften, die alle miteinander verwoben sind, dass wir aber intern auch gerade nicht hervorragend dafür aufgestellt sind, damit umzugehen. Europa war für uns lange der Fixpunkt, eine stabile Basis. Und momentan sehen wir, dass mit dem Brexit wir enorme Probleme haben, in Europa zusammenzuhalten. Wir haben einige Staaten in der Europäischen Union, die von dem Kooperationsprozess nicht enorm begeistert sind. Wir haben mit der Türkei einen Verbündeten, der auch immer schwieriger wird. Das heißt, wir sind innerlich ziemlich zerrissen und müssten eigentlich umso mehr zusammenstehen, um mit diesen äußeren Herausforderungen umzugehen. Und diese doppelte Zerreißprobe ist etwas, was ich mit sehr großer Unruhe beobachte.
Im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz diskutierten Claudia Major, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegels in Berlin und Jörn Grevinghold vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn zum Thema Das Comeback der Atombombe, droht ein neuer Rüstungswettlauf. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.